Willkommen bei Reitstall Revolution, dem Business-Podcast für alle Pferdehofbetreiber, Reitschulbesitzer und selbstständigen Pferdeexperten. Mein Name ist Nicolette Menge, ich bin Pferde-Business-Expertin und begleite dich mit meinen wertvollen Tipps und Strategien auf dem Weg zur echten Marke in der Pferdewirtschaft. Die Mission? Erfolgreich und zufrieden in der Pferdebranche, ohne Preisdiskussion und mit der Wertschätzung, die du verdienst. Und da heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reitstall Revolution. Mein Name ist Nicolette, ich bin deine Pferde-Business-Expertin und ich freue mich, heute jemanden als Gast begrüßen zu dürfen, und zwar den Stallitz-Geschäftsführer Martin Keller. Vielen Dank, dass du heute da bist, Martin. Herzlich willkommen.
Ja, Nicolette, danke für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Sehr cool. Martin, ich kenne ja schon ein bisschen deine Philosophie. Wir haben schon eine Weile Kontakt. Wir wissen schon etwas mehr voneinander und ich weiß schon einiges über Stallitz. Aber es kann ja keiner sein Produkt so gut erklären wie derjenige, der es auf den Markt gebracht hat. Deswegen magst du einmal kurz zusammenfassen, was macht ihr, was ist eure Philosophie, was steckt dahinter?
Stallitz ist ein Strukturpellet, ein Strohstrukturpellet, ist ein veredeltes Strohprodukt. Die Firma Keller hat es auf den Markt gebracht. Es wird aus reinem Getreidestroh, Weizen, Gerstenstroh produziert. Ja, wir haben es nicht erfunden. Wir haben das vorgestellt bekommen. Die Firma Krone hat eine Maschine entwickelt, um Stroh direkt auf dem Feld zu Pellets zu pressen. Und da waren wir 2015 beim Vortrag und wir haben uns dort dann gleich auf Interessentenliste eingetragen. Und wir waren dann die Ersten in Deutschland, die die erste Maschine bekommen haben in Deutschland. Und wir haben halt das Potenzial erkannt und dann relativ schnell auch massiv investiert. Die Intention war einfach dahinter, das Stroh als Rohstoff effizienter einzusetzen, also den Verbrauch am Markt zu reduzieren. Und dann auf der anderen Seite die Wirtschaftlichkeit, die Arbeitsbelastung und so weiter bei den Anwender, Reitstallbetriebe und Milchviehbauern zu reduzieren und dann noch die ganzen gesundheitlichen Vorteile für die Tiere mitzunehmen. Und am Schluss geht es einfach darum, die Gesamtwirtschaftlichkeit der Betriebe zu verbessern. Wir handeln ja heute immer noch normales Heu und Stroh, liefern das zu den Betrieben aus, aber im normalen traditionellen Handelsgeschäft, wo wir herkommen, was wir jetzt schon über 2 Jahrzehnte machen, dort haben wir Stroh angeboten zum Einstreuen. Und wenn der Kunde bei uns bestellt hat, dann haben wir das ausgeliefert, der hat abgeladen und dann war der Fall für uns eigentlich erledigt. Mhm. Wie ja. Der Reitstallbetreiber damit zurechtkommt, wie er das anwendet, wo er das lagert. Ich will nicht sagen, dass uns das nicht interessiert hat, aber letztendlich war das dann nicht mehr unser Part. Abgeladen, Rechnung schreiben, Fall erledigt. Mhm. Mit dem Markenprodukt Stallitz machen wir mehr wie nur ein Einstreuprodukt liefern, sondern da geht es wirklich um die ganzheitliche Betrachtung. Und wegen dem sage ich immer, wir haben nicht nur ein Produkt, was wir verkaufen, sondern es sind mehrere Produkte. Das ist einmal das Einstreuprodukt an sich. Das muss gut sein, das muss funktionieren, aber das wird auch erwartet und das muss auch so sein. Aber da drumherum haben wir noch viele Produkte. Das ist dann die Menschen, die im Unternehmen arbeiten, die Beratung machen, das ist die eigene Logistik, das ist dann die Pferdemistverwertung und so weiter. Und das sind ja dann viele Produkte, die dann quasi so rundum sorglos Paket anbietet und dass wir dann so richtig eintauchen in den Betriebsablauf von den Reitstallbetreiber. Das ist wirklich eine neue Sache und aus meiner Sicht auch, was es für uns dann, für mich, für die Mitarbeiter im Unternehmen, für die Firma bedeutet, ist, dass wir hier auch nochmal merken, dass wir eine richtige, auch eine erfüllende Tätigkeit jetzt haben, weil wir erfahren, dass wir das Leben der Reitstallbetreiber wirklich massiv verbessern. Und wenn einem das zurückgespiegelt wird, das treibt einen dann nochmal noch mehr an, hier mehr Gas zu geben. Das wollte ich einfach nochmal kurz erklären, was sich auch hier in unserer Firma dann so ein bisschen in Zukunft verändert. Nicht mehr nur was produzieren und vermarkten und fertig, sondern richtig eintauchen rund ums Sorglospaket und dann spiegelt es auch uns. Wir werden dann mit Geld bezahlt, aber auch mit Emotionen und cool. Das ist ja das, was einen dann antreibt, viel zu leisten.
Martin, dann lass uns da mal kurz einsteigen und mal ganz kurz vom Fahrplan abweichen, weil das ja etwas ist, was ich sehr, sehr oft versuche auch wieder zu spiegeln, seit ich meinen Betrieb umgestellt habe. Ich habe ja ganz oft erzählt, dass ich schon seit 10 Jahren eigentlich sehr digital arbeite, Online-Terminbuchung als eine der ersten Reitschulen in Deutschland hatte und so weiter und so fort. Das war aber nicht mein Durchbruch. Mein Durchbruch kam in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt auf eine Marke, ne? So ähnlich wie Stalitz ja auch für dich ist, dieses Markenprodukt. Also vorher habe ich einfach Reitunterricht verkauft. Das haben viele gemacht, ne? Und jetzt habe ich gesagt, nee, wir wollen als Ponytruppe, als Marke auftreten. Der Name, den gab es halt schon. Manchmal denke ich mir so, wär schon lustig, wir hätten einen anderen genommen. Aber gut, der ist halt etabliert, ne, seit einigen Jahren. Und alle wissen, wer das ist, wenn man darüber redet hier in der Region. Aber Fakt ist, das spiegele ich ja auch ganz oft meinen Menti, meinen, sage ich mal, Coaching-Kunden wieder, dass es so genial ist, wenn dieses ganze Gemecker, was man so kennt im Alltag, so oder dieses, ich sag mal, so Larifari mitlaufen, ne, so, das ist halt der Reitlehrer. Oder vielleicht in eurem Fall, das ist der Heulieferant oder der Strohlieferant, so ungefähr, ne. Dass das so viel einem mehr gibt, wenn man plötzlich wieder gespiegelt kriegt, hey, wir kommen super gerne zu euch. Oder in deinem Fall, das, was wir jetzt gemacht haben, das hatte wirklich Hand und Fuß. Das fühlt sich für mich nach einer Marke an, nach einem ganzheitlichen Konzept, nach einer Philosophie. Und dass einen das irgendwie auch nochmal ganz anders bezahlt, als wenn man einfach nur Geld kriegt. Na, das klingt jetzt natürlich so ein bisschen, was weiß ich, philosophisch, so nach dem Motto, naja, am Ende brauchen wir natürlich alle das Geld, das ist schon klar, ne? Aber diese ethische Wertschätzung, einfach zu spüren, die Kunden, die finden das wirklich genial, was man macht. Dafür lohnt es sich meiner Meinung nach auch immer wieder so innovativ was auf den Markt zu bringen, beziehungsweise für jetzt die Hörer, die ich hier so habe, sind ja meistens Pferdebetriebe, Reitschulen und so weiter, sich zu trauen, wirklich sich von der Masse abzuheben. Würdest du das so unterschreiben? Ist das auch dein, ja, sag ich mal, Feedback aus Stalitz, so wie ihr es jetzt entwickelt habt?
Ja, auf jeden Fall. Und wichtig ist auch, dass wir darüber reden und das kommunizieren. Was uns ja als Firma dann natürlich beschäftigt, ist natürlich auch, ich muss ja am Markt und ich möchte ja auch am Markt Mitarbeiter gewinnen. Mhm. Und wir stehen ja auch mit unserer Branche in der Mitarbeitergewinnung immer in Konkurrenz zur, sagen wir, zur Industrie, zu anderen Betrieben. Und aus meiner Sicht ist es, also ich kämpfe dafür, dass man eine sinnvolle Tätigkeit macht. Mhm. Und natürlich, trotzdem müssen wir Geld verdienen, ist ja logisch. Und zwar wertschätzen, Geld verdienen. Aber oft wird halt in unserer Gesellschaft, in meinen Augen, zu viel, wenn ich das mal so provokant raushauen darf, zu viele gehen einem Job nach und denken, es ist einfach normal, dass man von morgens bis zum Abend hier in diesen Beruf macht. Und wenn ich Feierabend habe, beginnt mein Leben. Also ich bin ja auch ein Verfechter oder Gegner von dem Wort Work-Life-Balance, weil letztendlich ist es ja eine Aussage, dass wir Arbeit und Leben trennen. Und aus meiner Sicht, ich setze mich da dafür ein, dass die Arbeitszeit, weil das einfach viele Stunden im ganzen Leben ist, dass die Arbeitszeit so sinnvoll ist, dass man das als Lebenszeit auch verbuchen kann.
Ja.
Und das gelingt halt am besten, wenn man was Sinnvolles macht, wenn man andere Menschen das Leben, sage ich jetzt mal, verbessert, egal auf welche Weise auch immer. Bei uns ist das jetzt halt unser rundum Sorglospaket, was wir anbieten. Aber wenn man da zurückgespiegelt bekommt, hey, wir machen was einmal für die Reitstallbetreiber, wir machen was, um den Rohstoff Stroh sparsam und effizient einzusetzen, damit der am Markt auch noch andere Verwendungsmöglichkeiten andere Verwendungsmöglichkeiten genutzt werden kann, dann nützt das auch wieder der Gesamtgesellschaft. Und so haben wir einfach eine unheimlich sinnvolle Tätigkeit und sind quasi Teil, also wir sind ein Lösungsansatz für eine zukünftige Welt, in der wir morgen leben wollen. Und wenn man für sowas losgeht, glaube ich, kann man auch mal eine Mehrarbeit, mal eine Überstunde und so anders wegstecken, wenn man da einen guten Antrieb hat. Und wenn man dann emotional bezahlt wird von den Kunden oder Interessenten, dann ist das umso schöner.
Auf jeden Fall, ja. Und ich würde sogar ergänzen, wenn ich jetzt das, was ich dir von dir jetzt so erfahren habe, zusammenfasse, dass ihr sogar auch was für die Pferdebesitzer in den Ställen dann auch noch tut, weil zum einen ja es immer vorteilhaft ist, wenn der Pferdepensionsbetreiber nicht gezwungen ist, auch das Thema zum Beispiel Mistentsorgung, Stroheinkauf und so weiter so massiv in den Pensionspreis einzurechnen. Ne? Also ich meine, das hilft ja auch dem Einsteller. Und zum anderen, wenn ich jetzt Kleinanzeigen oder E-Horses aufmache, kommt mir ganz oft entgegen Pferde mit Problemen im Bereich Atmung. Hast du da schon ein Feedback, habt ihr schon ein bisschen rausbekommen, inwieweit Stall jetzt da gut geeignet ist? Also was ist jetzt deine erste Studie, sage ich mal dazu? Ist es schon besser? Kann man das sagen?
Das ist ein ganz cooles Thema.
Ja.
Vielleicht nochmal, da muss ich nochmal kurz ein klein bisschen die Geschichte aufrollen, wie wir in der Markt gestartet sind. Wir haben ja ursprünglich gedacht, am Anfang, als wir auf das Produkt gesetzt haben, haben wir ja gedacht, Zielgruppe, gut betuchte Reitstallbetriebe, die nicht viel Geld sorgen haben, die sich ein Premium-Produkt leisten können und wollen, ist unsere Zielgruppe. Und da fokussieren wir uns drauf. Und dann, als wir dann in den Markt gestartet sind, haben wir festgestellt, dass wir genau das Gegenteil der Zielgruppe erreichen. Die Betriebe, die Wirtschaftlichkeitsverbesserung benötigen und das, was du jetzt ansprichst, die Pferdebesitzer, die Pferde haben mit Atemwegsprobleme. Und wir wollten am Anfang damit gar keine Werbung machen, weil ich habe am Anfang gedacht, das sind vielleicht zu problembehaftete Kunden.
Ja.
Und wenn wir dann versprechen, ja, kauf unser Produkt und die Atemwege werden sich verbessern, dann passiert es nicht. Und dann ruft die an, ja, mein Pferd ist krank, wegen Stall und so weiter, da haben wir Angst davor.
Ja.
Aber die Kunden haben uns, wir konnten uns gar nicht wehren, weil die haben einfach nach Lösungsansätzen gesucht und haben sich einfach mehrere Produkte gekauft und immer getestet. Und dann bekamen wir einfach zurückgespiegelt, auch im Reitstallbetrieb, der nicht komplett umstellt auf Stallets, dass die vier Pferde, die Atemwegsprobleme haben, auf Stallets stehen.
Cool.
Und ich war erst diese Woche auf einem Reitstallbetrieb, der hat sich spezialisiert auf Zielgruppe Pferde mit Problemen, unter anderem auch Atemwegsprobleme. Und er wirbt damit, dass er seinen ganzen Stall auf Stallets stehen hat.
Cool.
Und deshalb ein gesünderes Einstreu anbietet für seine Zielgruppe. Und es ist faktisch jetzt, wir haben keine wissenschaftliche Studie, sondern wir haben einfach das Feedback vom Markt.
Ja,
und der Markt lügt nicht. Das, was die Leute uns berichtet, ist einfach, dass wir heute sagen, wir haben das gesündeste Einstreu für Pferde.
Cool, ja, okay, ja, und das ist, weißt du, aber das, also dieser Podcast hier, der wird gerade so unglaublich wertvoll, das habe ich eigentlich gar nicht so intensiv erwartet, bitte verzeih mir das, aber weil du wieder was ganz Wichtiges erklärt hast, nämlich eigentlich, dass Positionierung auch am Anfang und Zielgruppendefinition nichts ist, was in Stein gemeißelt ist, zum Ersten, ne, dass man da auch einen Blick für haben muss und offen für sein muss und das einfach mal erkennen darf und auch akzeptieren darf, wenn das so ist. Klar, man muss sich auch mit seinem Kunden identifizieren können. Du hast gerade die Probleme angesprochen, die du vorher so ein bisschen dachtest, ne? So ein bisschen Vorsicht, ist das ein komplizierter Kunde? Aber du hast dich getraut, dich diesem Kunden auch anzunehmen und bist dafür auch am Ende belohnt worden. Ne? Und es hat dir ja auch nicht geschadet. Ich meine, sind wir mal ehrlich, hättest ein, zwei Kunden gehabt und du hast festgestellt, du hast recht, das ist ein schwieriger Kunde, das machen wir lieber nicht. Wärst du auch um eine Erfahrung reicher gewesen, ne? Und hättest jetzt daran nicht wirklich einen Schaden genommen, also keinen großen zumindest. Und das finde ich top, weil das eigentlich wieder genau zeigt, man muss einfach ins Tun kommen. Man muss anfangen, Dinge zu probieren, sich trauen, neue Wege zu gehen. Und der Weg ist vielleicht nicht immer genau der, den man am Anfang erwartet hat, aber es ist auf jeden Fall immer in irgendeiner Art und Weise lohnenswert, Neues auszuprobieren. Also das fand ich jetzt gerade wieder so richtig geil, dass du das so erwähnt hast, weil Da fehlt ja auch oft der Mut, ne? Das ist ja ein ganz großes Thema, da sich zu trauen und dann auch zu sagen, und wenn du diese Entwicklung von, ha, wir wollten das nicht schreiben, zu, heute sagen wir, wir haben das beste Einstreu für Atemwegserkrankungen. Ja, geil, ne? Also das ist ja schon was, wo man sagen kann, coole Sache, einfach, ne? Dass man das sich traut.
Ja, letztendlich ist ja das, aber das ist ja dann auch Unternehmertum. Und das gehört ja dazu. Und ich glaube, ja, man kann viel Wissen sich aneignen, man kann viel Bücher lesen, man kann viel Pläne erstellen, Businesspläne. Ich kann 6 Monate einen Businessplan schreiben oder ich kann einfach starten und ausliefern.
Ganz
Und
genau, ja.
dann natürlich die Rückmeldung wahrnehmen. Der Kunde, Zuhörer und daraus dann nochmal neu, sich nochmal neu justieren. Wo könnte
Ja.
die Reise hingehen? Wo können wir wirklich was machen? Und die Identifizierung mit der Kunde ist natürlich sehr wichtig. Und was wir heute sagen können, wir können uns auch mit den Kunden, die wirtschaftliche Probleme haben, total identifizieren, weil wir kennen das als Unternehmer ja alle.
Ja,
Also
ja.
wenn ich jetzt nur die gut Betuchten anspreche, fällt mir die Identifizierung eigentlich schwerer, weil
Ja.
wir selber waren nie gut betucht. Wir mussten immer um die Existenz vom Betrieb kämpfen, müssen auch heute immer noch gucken, dass die Sache, das Rad sich dreht. Und
Ja.
da ist eine Identifizierung eigentlich noch einfacher.
Ganz
Weil
genau. Ja, ich hatte das jetzt erst vor kurzem in meinen Stories mal erwähnt, dass ich manchmal, wenn ich so andere Bereiche sehe, mich frage, ob ich auch mich permanent im Urlaub und mit irgendwelchen fancy Cocktails und auf Party veröffentlichen sollte, anstatt wäre, wie ich im Dreck wieder mit dem Bobcat irgendwas Tolles baue. Ne? Aber weil natürlich kriegst du oft so suggeriert, wenn du Mentor bist, Berater bist, wenn du irgendwas für andere tust, die weiterbildest, dann solltest du irgendwo krass sein, wo die unbedingt hinwollen. Aber statt meine Erfahrung ist eigentlich heute, dass die Leute das auch so ein bisschen satt haben, wenn man zu sehr, sag ich mal, weißt du, wie ich meine, so auf eine so einer Welle schwebt und gar nicht mehr für die greifbar ist, weil dann fühlt sich das so unrealistisch an.
ja, ich glaube nicht, dass die Leute das satt haben, weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass die Stufen dahin zu groß sind.
Ja.
Also wenn du
Ja.
Mentor bist für jemand anders, dann reicht es ja eigentlich schon, wenn du eine oder zwei Stufen weiter bist und nicht 10. Weil 10 Stufen weiter sind vielleicht nicht vorstellbar zu erreichen. Für deinen Kunde. Und ich stelle das auch fest, wenn ich jetzt auch persönlich mal, ich war vor ein paar Wochen auf einem Reitstallbetrieb mit 110 Einsteller, 110 Einsteller der Betriebsleiter, der arbeitet sich quasi fast zu Tode, von morgens um 8 bis abends um 10, 7 Tage Woche und so weiter. Und ich konnte mich mit dem auf Augenhöhe unterhalten, weil ich das selber alles auch schon durch habe. Und wenn man aber selber so supergeiles Leben führt, in Bali am Strand liegt und 4 Stunden am Tag am Laptop sein Geld verdient, dann bin ich ja mit dem gar nicht mehr auf Augenhöhe, sondern mit dem konnte ich mich dann super connecten und kann sagen, hey, der stand dann mit der Mischgabel in der Pferdebox, hat selber ausgemischt bei 110 Einsteller. Dann habe ich gesagt, du, wo willst du hin? Ist das dein Lebensziel, dass du selber die Boxer mischst? Oder gibt es da vielleicht eine, zwei Stufe, die du schon umsetzen kannst? Und das sind ja keine Menschen, die morgen nicht mehr arbeiten wollen.
Ganz
Die
genau, ja.
wollen ja arbeiten, aber vielleicht so, dass es noch mehr wollen wie müssen ist.
Ja, oh, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Satz, genau, dass man halt einfach früh aufsteht und denkt, ich habe wieder mehr Lust. Ne? Ich meine, Arbeit bleibt Arbeit. Natürlich wird es immer mal einen Tag geben, wo man sagt, heute wäre ich lieber liegen geblieben, ne? Ganz normal. Aber das ist ja menschlich. Und ich behaupte sogar, dass es dem Typen mit Laptop 4 Stunden in Bali genauso geht. Der sagt vielleicht, oh, heute 4 Stunden den Laptop aufklappen. Weißt du, wie ich meine? Also es ist ja immer, wie sich deine Perspektive verändert. Ne? Aber ja, das ist auf jeden Fall so. Also das empfinde ich ganz genau wie du. diese Schritte zu groß zu denken. Also nicht, dass wir keine Ziele haben sollen, das ist jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber zu groß zu denken macht natürlich wieder die Herausforderung größer, überhaupt zu starten. Ne? Das muss man ja sagen, weil man sich es nicht vorstellen kann. Wenn man jetzt da mit so einer neuen Idee kommt, das spüre ja auch ich, dann muss man natürlich erstmal mit Skepsis rechnen. Das wirst du wahrscheinlich auch sehr oft festgestellt haben. Was ich mir vorstellen könnte, ist immer, wenn jetzt jemand kommt, was ist denn so der Ablauf? Wenn ich jetzt sage, oh, es klingt ganz, ganz interessant, was der Herr Keller da erzählt. Ich kann mir bloß überhaupt nicht vorstellen, wie ich das jetzt in meinem Betrieb so machen kann, weil ich habe ja jetzt Stroh, die ist ja überall in allen Boxen drin und das muss ja auch erstmal komplett raus und dann muss es einmal komplett rein. Magst du mir mal kurz einen Abriss geben davon, wie so ein Umstrukturieren, also wenn so ein Stall sich entscheidet, zu sagen, wir wollen jetzt Stallets verwenden. Wie läuft es so im Groben ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das fängt ja schon früher an, bevor die Entscheidung getroffen wird.
Okay.
Also wir unterstützen ja schon bei der Entscheidungsfindung. Es gibt natürlich auch Schnellentscheider, die gibt es auch, aber die große Masse oder die Mehrheit der Betriebe will ja eine Umstellung wohl überlegen. Und das ist ja auch der richtige Weg, unserer Meinung nach. Also wir empfehlen, und das machen auch die meisten Betriebe so, mit einem Einstreuversuch zu starten. Also eine Kleinmenge zu kaufen, eine Tonne oder 600 Kilo im Big Bag und dann ein Einstreuversuch über ein paar Wochen oder wenige Monate bei zwei, drei Pferden. Also wir empfehlen nicht nur ein Pferd, weil jedes Tier ist ja auch anders. Es gibt ja sehr saubere und dann gibt es die sogenannte Schweine. Und wir sagen immer, ja, versuch es bei zwei, drei Pferde aus über einige Wochen. Um überhaupt mal für sich festzustellen, ist das Produkt wirklich so geil, wie Stallets, die Firma Keller, das am Markt rausposaunt. Wie gefällt es mir? Passt es zu mir? Kann ich mir das gut vorstellen? Ist die Box so, wie ich mir das wünsche? Ist die Trittsicherheit für die Pferde? Passt das alles? Dann hat man mal den ersten Schritt und sagt, hey, das Produkt ist cool, kann ich mir vorstellen. Das ist mal der erste Weg. Und dann geht es auch so darum, falls es nachher zur Betriebsumstellung kommt, ist es gut, wenn man schon Erfahrung gesammelt hat. Weil die Anwendung des Einstreuers ist einfach anders wie jetzt zum Beispiel beim traditionellen Langstroh. Es ist eine andere Art zu arbeiten. Weil wenn man jetzt von heute auf morgen sagt, hey, coole Sache, mir stellt der Betrieb jetzt komplett um, dann läuft man einfach Gefahr, dass man zur Überforderung kommt, weil man noch keine Erfahrung hat und dann hat man Fragen, dann werden die zwar vielleicht gelöst, aber dann muss man wieder was probieren. Und das ist einfach besser, wenn man das bei zwei, drei Pferden macht und wenn man dann die Erfahrung über zwei, drei Monate gemacht hat und sich dann entscheidet, den Betrieb umzubestellen, dann hat man schon mal das Handling raus, dann weiß man schon mal, wie man da, sagen wir, die Grundeinstreu macht, wie man das Abäppeln macht, wie man die nasse Stelle rausmacht, wie man dann nachstreut und so weiter. Wenn man diese Erfahrung schon hat, dann gelingt auch der Umstellungsprozess besser. Und jetzt beim klassischen Pensionsbetrieb macht es einfach auch Sinn, wenn auch der Betriebsleiter diese Umstellung möchte, heißt es ja noch lange nicht, dass alle Einsteller auch begeistert sind. Und wenn wir das in zwei, drei Boxen über einen längeren Zeitraum im Stall quasi präsentieren, haben natürlich auch alle anderen Einsteller die Möglichkeit, das zu beobachten. Und schaue, wie sieht denn das aus und wie funktioniert das? Dann ist auch das so ein Umstellungsprozess dann besser akzeptiert und man kriegt dann die Einsteller auch besser mit, weil das ist ja dann die nächste Herausforderung, von dem viele Einsteller, also viele Pensionspferdebetriebe haben ja da davor Angst, dann einen großen Gegenwind zu bekommen von ihren Kunden quasi. Also deshalb ist es ja unsere Aufgabe, irgendwo alle mitzunehmen. Und das gelingt am besten über ein, ja, sich Zeit nehmen und einen Streuversuch machen.
Lass uns nochmal zum Thema Entsorgung kommen, damit wir das nicht vergessen.
Verwertung. Bei uns wird nicht entsorgt, sondern verwertet. Und das ist auch, dafür setzen wir uns auch massiv ein. Ich möchte das Thema gerne hier kurz erläutern, warum. Weil wir mit dem Einsatz von Stallets natürlich auch ein ganz anderer Pferdemist erzeugen. Also es
Okay.
ist kein normaler Pferdemist mit Langstroh, wo der Strohanteil extrem hoch ist. sondern es ist ein verarbeitetes Strohprodukt, wo die Struktur vom Stroh zwar erhalten bleibt, aber das viel kürzer ist. Und durch den Einsatz von Stallets reduzieren wir den Strohverbrauch, den reinen Tonnenverbrauch um 50%. Also haben wir dann im Output, im Pferdemist, 50% weniger Stroh und davon nur kurzes. Das reduziert der Pferdemist um über 50% an Volumen. Das ist mal das eine, dass man schon mal weniger Volumen hat. Man hat dann einfach auch viel einfache Möglichkeiten, wenn man es auch auf eigene Fläche ausstreuen möchte, auch auf Wiesen, Grünland, kann man das ausstreuen. Das verrottet viel schneller, wie wenn viel Langstroh drin ist. Und der nächste Ansatz ist, dass wir dann diesen Pferdemist nochmal einer zweiten Nutzung zuführen. Also wir sagen, Stroh ist so wertvoll, dass es eine Doppelnutzung benötigt. Einmal als Einstreu und nachgelagert, dann wieder zurück, entweder direkt als Dünger auf die Flächen oder als Zwischenschritt noch in Biogasanlage zur energetischen Verwertung, dort vergären. Und durch die Verarbeitung zu Stallets ist dieses Stroh dann in Biogasanlagen quasi so leicht zu vergären wie Mais. Und mit einer Tonne Stallets ersetzen wir in einer Biogasanlage 2,2 Tonnen Mais. Und das ist ja auch dann der gesamtgesellschaftliche Ansatz. Da kommen wir dann in ein anderes Themengebiet, wo wir sagen, Energiewende der Gesellschaft. Wir sind davon überzeugt, dass es diese Biogasanlage braucht zur Energiewende, auch wenn das jetzt politisch alles ein bisschen unsicher ist, wo das hingeht. Ich gehe schwer davon aus, dass Biogasanlagen ihre Rechtfertigung haben am Markt. Aber aus meiner Sicht hat es halt in den letzten 20 Jahren hier auch eine Fehlförderung gegeben, Überförderung in zu große Anlagen mit zu viel Maisanteil. Und wir müssen, und das war der Ursprung der ganzen Biogasanlage, als die auf den Markt kam oder erfunden wurde, war ja die Vergärung der Reststoffe in der Landwirtschaft. Und dieses Marktpotenzial ist so riesig, und da gehört einfach auch der Pferdemist dazu, dass ich glaube, dass wir als Gesamtgesellschaft diese Reststoffe nutzen müssen. Und somit ersetzen wir einfach mit Pferdemist auch Silomais und haben dann wieder einen Beitrag geleistet zur nachhaltigen Energiegewinnung in unserer Gesellschaft. Und deshalb ist es keine Entsorgung, sondern es ist ein wichtiger Rohstoff, der genutzt werden muss. Und ich setze mich da dafür ein, dass dieser Vorteil und dieser Nutzen vom Pferdemist beim Reitstallbetrieb bleibt und nicht bei der Biogasanlage. Weil der Reitstallbetrieb setzt der Stall jetzt ein, er investiert in dieses Produkt und die Gesamtwirtschaftlichkeit kommt einfach dann auch nachgelagert, einmal über die eingesparte Arbeitszeit und über die Reduzierung der Mischentsorgungskosten. Und deshalb sagen wir, in Zukunft darf das nichts mehr kosten, sondern der Mist muss mindestens mal so viel wert sein, dass die Entsorgung kostenlos ist oder die Verwertung dann quasi kostenlos ist. Und dieser Vorteil muss beim Reitstallbetrieb bleiben. Und da muss die Biogasanlage einfach was für diesen Mist bezahlen, damit sie den vergären kann. Und die Biogasanlage braucht natürlich wieder die gesetzlichen Rahmenbedingungen, um das einsetzen zu können und auch wirtschaftlich die Anlage betreiben zu können. Da ist natürlich unsere Politik momentan gefordert, diese Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das so möglich ist.
Okay, super interessant, auf jeden Fall.
Und dann kommt natürlich noch dazu, dass es eine logistische Herausforderung ist. Also einmal Mischlagerung ist ein Riesenthema. Also wo wird der Misch gelagert, was gibt es da für rechtliche Vorschriften und so weiter, haben ja auch viele Probleme. Und dann ist es Ladetechnik, wie kriegen wir den Mist geladen und so weiter. Und wir haben einfach das dann festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist und jeder Betrieb eine andere Herausforderung hat und haben dann jetzt auch noch in den Fuhrpark investiert und bieten dann die komplette Logistik für die Mistverwertung an. Und da gibt es auch einen Stallets-Mist-Container-Service, der dann monatlich was kostet, aber dann schon mal einfach ein Rundum-Paket bietet. Also von der Anlieferung der Stallets mit einer vereinfachten Arbeitserleichterung, zum Beispiel im Außensilo eingeblasen und so weiter, bis nachgelagert, Abholung vom Pferdemist, bietet mir das komplett an, alles aus einer Hand. Und der Reitstallbetreiber hat am Schluss für dieses Einstreumanagement, sage ich jetzt mal, einen Ansprechpartner, der alle Probleme löst.
Und logistisch schon deutschlandweit auch?
Ja, deutschlandweit.
Cool.
Das ist ja das, was uns dann auch auszeichnet. Wir haben zwei Standorte, einmal in Süddeutschland und in Thüringen. An den zwei Standorten produzieren wir auch. Und das macht es uns auch möglich, die Logistik in ganz Deutschland abzubilden. Und da sind wir natürlich auch einzigartig und in dieser konsequenten Umsetzung alleine auf dem Markt. Und ich war diese Woche mit dem LKW an der Nordsee.
Okay.
Ich komme aus dem Schwarzwald und war an der Nordsee bei einem Betrieb, der 10 Pferde hat. Er hat jetzt ein Außensilo mit 6 Tonnen bei uns geordert und habe da eingeblasen und habe dann gefragt, wie bist du auf uns aufmerksam gekommen? Und ja, dieses Gesamtkonzept hat ihn so begeistert, dass er sich auf jeden Fall gleich für Stalles entschieden hat. Das war jetzt ein Schnellentscheider. Wer macht das dann, gell? In ganz Deutschland unterwegs? Und diese logistische Herausforderungen, die können wir lösen. Das können wir schon aus den letzten 2 Jahrzehnten. Sind wir immer mit eigenen LKWs unterwegs gewesen. Wir haben 20 LKWs im Fuhrpark und wir können das. Deutschlandweit.
Ja, genial. Weil du gerade sagst, Nordsee und so weiter, magst du uns verraten, aus deiner Sicht, was ist aktuell eure effizienteste Werbequelle? Ist das Social Media oder gibt es andere, die du noch empfehlen kannst, wo du sagst, das ist gut für die Pferdewelt?
Gut, ganz klar ist Social Media momentan, wenn ich den Kosten-Nutzen nehme, das beste Werbemittel, was es momentan gibt, und jeder mittelständische Unternehmer, der das nicht nutzt, verpasst eine riesen Chance, weil wie war es früher? Früher war Werbung im Fernsehen und nur große Unternehmen, Konzerne, reiche Unternehmen konnten sich einfach so eine Werbung überhaupt leisten. Und heute haben wir eine riesige Chance, so eine Werbeplattform mit relativ geringen Kosten nutzen zu können. Und für uns ist es ja noch ein bisschen herausfordernder, weil wir ja deutschlandweit dann auch ausstrahlen wollen. Aber wenn jetzt ein Reitstallbetreiber regional auf sich aufmerksam machen möchte für seine Zielgruppe, dann ist das auf jeden Fall ein Muss. Ich selber gehe unheimlich gern auf Messen und so weiter. Hab das aber jetzt einfach von der Priorisierung her nicht gemacht. Also Stalletz steht bis jetzt noch nicht groß auf Messen. Das wird sich in Zukunft ändern, um noch mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Aber wenn ich einen Messestand mal von den Kosten her analysiere, dann das Personal, Vorbereitung, Aufbau, dann dort sein, dann habe ich ja im Verhältnis pro Lead, sagt man heute, pro Kunde, pro Interessent, ein total höherer Aufwand, wie wenn ich einfach mich auf den Instagram-Account konzentriere. Und deshalb sage ich ganz klar, das ist ein absolutes Muss. Und bei uns ist es ja nicht nur in der Kundengewinnung, sondern ist das Gleiche gilt auch für die Mitarbeiterrekrutierung.
Ja. Na klar, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, letzte Frage, Martin. Glaubenssätze, die dir so entgegenkommen in der Pferdewirtschaft, wo du sagst, schade, ich könnte hier was tun oder schade, ich könnte, habe vielleicht auch beobachtet, dass hier was verbessert werden könnte. Was würdest du aus deiner Erfahrung gerade sagen? Was sind so die Mammutaufgaben? Welche Steine müssen wir dringend aus dem Weg schaffen, damit das alles ein bisschen schneller vorankommt?
Ich glaube, dass wir, die eine Veränderung vorantreiben, uns auch in Geduld üben dürfen und vielleicht zuerst mal die Betriebe einfach ansprechen, die auch schneller veränderungsbereit sind und vielleicht weniger limitierende Glaubenssätze haben, weil die strahlen das ja dann auch aus und dann werden die auch andere anstecken. Wenn es ums Thema Glaubenssätze geht, dann kommen wir schnell Richtung Thema Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Ich sehe die größte Herausforderung, glaube ich, in unserer Branche, das gilt sowohl für die Landwirtschaft als auch für die Pferdebranche, ist, glaube ich, dass die Leute unheimlich fleißig sind und eine extrem hohe Leidensfähigkeit haben. Und das ist ja erstmal positiv besetzt, wenn man fleißig ist und leidensfähig ist und sich einmal durchbeißen kann und was aushält, sind ja eigentlich Stärken. Aber die größten Stärken sind ja meistens auch die größten Schwächen. Und Menschen verändern sich halt immer, wenn der Schmerzpunkt am größten ist. Und in dieser zwei Branche geht es deshalb, glaube ich, sehr lange, weil die Menschen irgendwelche Probleme, zu viel Arbeit, sagen wir, umständliches Arbeit auf dem Betrieb kompensieren mit ihrem Fleiß. Mhm. Ja, und dann ein Familienbetrieb, da ist die Frau, die Kinder, der Opa hilft noch mit, alle ziehen an einem Strang, alle helfen einander. Keiner schreibt am Ende eine Lohnabrechnung. Wir sagen immer so, der E-Da-Effekt, der Opa ist ja eh da, dann kann der auch noch, das Stroh reinfahren oder so, dann werden die Kosten nicht so analysiert. Und das ist, glaube ich, ein Hinderungsgrund. Also einmal wirklich sich selber mit einem höheren Lohn zu bewerten. Was bin ich mir selber wert? Wie bewerte ich meine eigene Arbeitszeit? Da fängt es ja dann mal mit dem Glaubenssatz an. Was erlaube ich mir selber für mich zu berechnen? Das ist so, ich bin auch in der Landwirtschaft aufgewachsen und als klein auf hilft mir da einfach mit. Und da geht es nicht ums Geld, was habe ich am Abend verdient, sondern man sieht als Kind schon, wir müssen hier mithelfen, damit der Betrieb überhaupt im Kreis läuft. Mhm. Und das sind dann Glaubenssätze, die sich entwickeln und so sind wir aufgewachsen. Und das ist, glaube ich, der größte Hinderungspunkt, dass der Schmerzpunkt da ist, aber durch diesen Fleiß und durch die hohe Leidensfähigkeit extrem lange kompensiert wird, mhm. bis dann wirklich ein Veränderungsprozess eingeleitet wird.
Gut zusammengefasst, kann ich nur so bestätigen, kann ich von meinen Kunden auch genauso widerspiegeln, kann ich von mir selber lange Zeit wirklich widerspiegeln. Ich habe mich sogar auch immer so ein bisschen gepeinigt und habe gesagt, das hatte meine Silke im Podcast auch so schön erwähnt und da habe ich mich sehr mit identifizieren können, weil ich diesen Gedankengang auch hatte. Wenn du das nicht schaffst, wenn du das nicht aushältst, bist du in dieser Branche falsch. Dann hast du hier nichts verloren. So diesen Glaubenssatz hatte ich ganz lang. Ne? So, du musst das schaffen, du musst das durchhalten, kalt, nass, egal was dich jetzt gerade stört, das gehört zu deiner Branche. Und wenn du das nicht akzeptieren kannst, dass du dafür nicht gutes Geld verdienst, dann bist du hier falsch. Und der zweite Punkt war auch immer diese Leidenschaft. Ne? Also in der Reitschule war es auch ganz oft so, dass einem suggeriert wurde, wenn du dein Hobby zum Beruf gemacht hast, bist du eigentlich schon genug bezahlt, so ungefähr. Ne? Also da musst du schon dankbar sein und dann brauchst du nichts mehr verdienen. Und da ist ja auch ein bisschen was dran. Also ich will ja nicht sagen, dass ich, wie du es vor uns auch gesagt hast, die Arbeit ist ein großer Teil unseres Lebens und es ist natürlich sehr, sehr wertvoll, wenn man was tun kann, was einen persönlich glücklich macht, auf jeden Fall. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, etwas zu tun, nur um Geld zu verdienen, also so klassischer 9-to-5 oder so, ne? Und dann gehe ich nach Hause und sage, ab jetzt fange ich an zu leben. Das wäre mir auch irgendwie nicht, das wäre nicht ich. Aber trotzdem ist es ja so, dass wir auch nur begrenzt Energie haben, uns aus dieser Leidenschaft zu ernähren, sage ich jetzt mal, ne? Und deswegen glaube ich, ist dieser Punkt, den du angesprochen hast, den Schmerz lange aushalten zu können, ist ein Problem, genauso wie es was Positives ist. Sehr, sehr schön zusammengefasst. Cool.
Was mir vielleicht noch abschließend wichtig wäre, einfach auch hier, und mit dem habe ich immer selber auch zu kämpfen, wenn wir unser Angebot präsentieren, dann ist es ja, und so geht es ja jedem Unternehmer und Reitstallbetreiber, wenn sie die Boxerpreise jetzt zum Beispiel erhöhen wollen und so weiter, die Kundschaft klatscht ja nicht. Also wenn wir jetzt eine Preisanpassung machen, dann rufen ja nicht alle Stallkunden an und sagen, hey, ihr seid so toll und ich finde es super, dass ihr pro Tonne 20 Euro die Preise anhebt, sondern man bekommt ja da erstmal Gegenwind. Und wir Menschen, wir wollen ja alle gemocht werden. Wir wollen ja dazugehören und gemocht werden. Es ist ja viel schöner, wenn die Kunden anrufen und sagen, hey, cool, ihr seid die günstigsten und ich kaufe das. Sondern man muss ja sich dieser Diskussion aussetzen und dann die Überzeugungsarbeit leisten und so weiter. Und da finde ich, Das möchte ich vielleicht hier an dieser Stelle die Chance noch nutzen. Deine Zuhörer sind ja dann Reitstallbetreiber. Viele trauen sich auch nicht, höhere Preise durchzusetzen, weil es ja der Nachbarbetrieb, der verlangt auch nicht mehr und der hinten, der verlangt auch nicht mehr. Und die Pferdebesitzer, die können sich ja nicht mehr leisten und so weiter. Und ich glaube, dass wir uns einfach auch nochmal bewusst machen müssen, dass ein Pferd besitzen, das ist ja kein Geburtsrecht.
Ja.
Das ist ja wie mit dem Hausbau. Wenn heute 35-jährige Leute zu mir sagen, das Bauen ist so teuer geworden, ich kann mir das Bauen nicht mehr leisten, dann sage ich immer, ja, mit 35-Stunden-Woche und schlüsselfertig einziehe, haben unsere Eltern sich das auch nicht leisten können.
Ja.
Also es ist ja schon noch ein bisschen normal, wenn man sich irgendeinen Lebenstraum erfüllt, ob das ein Haus ist, ein Eigenheim, ob das ein Motorrad ist, ob das irgendwelche teure Hobbys sind oder am Schluss ein Pferd. Das sind ja keine Geburtsrechte und ich glaube, die Reitstallbetreiber und wir als Einstreulieferant, wir sind nicht dazu auf der Welt, anderen Menschen ihr Hobby so günstig wie möglich zu machen, sondern ich glaube, wir müssen einen hohen Mehrwert bieten. Ich glaube, dass die Betriebe, die in Zukunft für ihre Kunden der größte Mehrwert bieten, dann auch am existenzfähigsten sind. Und das ist vielleicht noch ein bisschen so ein Glaubenssatz. Wir dürfen für unsere gute Leistung einen angemessenen Preis berechnen. Und dafür müssen wir uns eine Zielgruppe suchen, die bereit ist, diesen Preis zu zahlen für diese gute Dienstleistung. Und wer sich das dann nicht leisten kann, steht selber wieder in der Eigenverantwortung in seinem Leben. Entweder akzeptiert er dann ein geringerer Mehrwert, eine geringere Dienstleistung für einen günstigen Preis. Oder wenn er sagt, ich möchte das tolle Angebot nutzen, dann steht er wieder in der Verantwortung. Wie kann er in seinem Leben was dafür zu tun, sich dieses Angebot leisten zu können? Das ist, glaube ich, nochmal so eine wichtige Botschaft, die ich gerne hier jetzt noch einbringen möchte, weil es einfach kein Geburtsrecht ist, sein Pferd für 300 Euro irgendwo hinzustellen und dann noch ein gutes Service erwarten.
Ja, völlig, genau, richtig. Das hast du so schön gesagt, ich sage einfach nichts mehr dazu. Weil, nee, das ist wirklich, also da sprichst du mir so unglaublich aus dem Herzen. Und dann muss man ja dazu sagen, es gibt ja auch immer Budgetstaffelungen, kann man ja sagen, ne? Also ich sag mal, das wird immer so absolut gesehen, so nach dem Motto, ja, du machst mir den Reitsport kaputt, wenn du den Pensionern erzählst oder den Pensionsstallbetreibern erzählst, die müssen teurer werden. Solche Sachen kriege ich gehört. Und dann denke ich so, nein, mache ich dir nicht, das ist Quatsch. Du kannst dann den Reitsport im Rahmen deines Budgets weiter betreiben. Oder, wie du es gerade schön gesagt hast, du kümmerst dich halt darum, dass sich dein Budget erweitert, ne? Dass du mehr dafür hast. Genau. Aber es wird ja keiner gezwungen zu sagen, ich habe ein Pferd, dann reite ich und wenn ich kein eigenes Pferd mehr habe, dann höre ich auf mit Reiten. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, das anders umzusetzen, ne? Oder halt, wie gesagt, das Budget zu erweitern. Von daher muss ich sagen, das hast du mit der Eigenverantwortung so schön gesagt. Das ist, glaube ich, was in unserer Gesellschaft noch so ein bisschen nach vorne muss, ne? Dass man einfach wieder sagt, dass Bequemsein nicht belohnt wird, ne? Es ist einfach so. Genau.
Das ist der größte Punkt und da setzen wir uns bei uns in der Firma extrem dafür ein. Selbstverantwortung übernehmen, raus aus der Opferrolle. Auch, ja, letztendlich auch Mitarbeiter. Wenn Mitarbeiter sagen, ja, das Leben ist so teuer geworden, ich brauche mehr Lohn, dann sage ich, ja, ich kann nichts dafür, dass alles teurer ist. Aber was kannst du Mehrwert bieten für die Firma, dass wir mehr Lohn bezahlen können? Also nicht fordern, weil alles teurer geworden ist, sondern sagen, fordern, weil ich biete der Firma den und den Mehrwert und das und das kann ich noch mit einbringen und dann möchte ich auch mehr verdienen.
Ja.
Also einfach dieses, jeder muss gewinnen am Schluss und nicht jammern, zurzeit ist alles so schwierig und ich kann mir das Haus bauen und leisten und was weiß ich was, bringt uns alle nicht weiter.
Nee, zumal wir es alle wissen, ne? Also es ist ja eigentlich so, es ist nicht einfach, es gab mit Sicherheit schon Zeiten, wo es mal ein bisschen mehr geflutscht hat, sage ich jetzt mal, ne? Aber es ist trotzdem, es sind ja für jeden Morgen dieselben Spielregeln. Jeder hat dieselben Chancen, dieselbe, man sagt ja auch so schön, dieselbe Zeit jeden Tag. Ne? Keiner hat plötzlich einen 24, entschuldige, einen 36-Stunden-Tag und es gibt auch niemanden mit einem 12-Stunden-Tag. Also jeder darf seine Zeit selbst so effizient nutzen wie möglich. Und von daher finde ich das wirklich einen ganz großen Glaubenssatz, den man hier auch noch bekämpfen darf. Ne? Das auf jeden Fall. Aber da auch wieder jeder für sich selbst. Ne? Also da sind wir uns ja auch schon einig, wir können nicht alle mit einmal ja, umstrukturieren im Kopf und sagen, ja, ihr müsst jetzt das so machen. Das muss schon irgendwo aus einer Eigenmotivation kommen, mit dem eigenen Ziel, sich für sich was zu verbessern. Ne?
Es ist halt, wenn man Selbstverantwortung übernimmt, das ist das, was es bei mir ausgelöst hat. Man bekommt das Gefühl zurück, man bekommt die Macht zurück, die Situation zu verändern. Wenn ich in der Opferrolle bin und sage, ja, die Regierung ist alles scheiße und die Maut hat sich erhöht und die Dieselkosten und hin und her, ja, dann kann ich ja gar nichts machen, dann bin ich ja ausgeliefert. Aber sobald ich Selbstverantwortung übernehme, bin ich ja wieder handlungsfähig und kann ja in die Gestaltung kommen. Und das ist eigentlich dann wieder das schöne Gefühl, wenn man sagt, hey, ich kann was unternehmen, ich kann was verändern und dann geht es einem besser wie in der Opferhaltung.
Ein abschließender Gedanke, vielleicht kannst du mir dann ein Feedback geben, das ist mir gerade durch den Kopf gegangen. Du hast ja auch sehr viele Berührungspunkte mit der Landwirtschaft. Ich bin ja wirklich reiner Pferdedienstleister, also Pferdewirtschaft ohne landwirtschaftliche Anknüpfung. Ich kaufe ein quasi alles, was ich brauche. In der Pferdewirtschaft, gerade so wie ich sie betreibe, aber auch die, die ich kenne, die landwirtschaftlich kombiniert sind, haben ganz oft das Problem, dass sie sich selbst gar nicht als Unternehmer sehen. Also, dass dieses Unternehmer-Mindset gar nicht so da ist, weil wir das vorhin so schön angesprochen haben. Es ist so schön, Unternehmer zu sein, la la la, ne? Aber wenn du in deinem Kopf erstmal die Definition gar nicht für dich zutrefflich findest, ist es natürlich schwierig, Entscheidungen so zu treffen, ne? Oder sich angesprochen zu fühlen. Bestes Beispiel, da hat jemand einen total tollen Ratschlag, hält ein Schild hoch und sagt, hier, ich habe einen tollen Ratschlag für Unternehmer und du gehst vorbei und sagst, ich bin ja Landwirt oder ich bin ja Pferdewirt, ne? So, ja, ist das, kannst du dieses Feedback geben, dass dir das genauso vorkommt oder hast du in der Landwirtschaft schon eher das Gefühl, da kommt jetzt so ein bisschen dieses unternehmerische Denken rein? Wie
Ja,
ist so?
das kommt schon rein, aber letztendlich ist das auf jeden Fall eine große Herausforderung und das kann ich aus meinem eigenen Leben genauso zurückspiegeln, bis ich selber über mich gesagt habe, dass ich Unternehmer bin. Das ging Jahre. Also das ist doch ganz klar, dass wir so sind wir aufgewachsen. Wir sind in die Schule gegangen, ich habe dann Landwirt gelernt, Ausbildung gemacht zum Landwirt. Ja, da wurde mir beigebracht, wie man produziert und an allen Schräubchen dreht, um noch billiger zu produzieren. Aber da wurde mir doch nie erklärt, wie ich eine Rechnung schreibe, wie ich unternehmerisch denke. Das wurde einem ja nie suggeriert. Und dann denkt man auch nicht über sich selber, man ist Unternehmer. Also es ist auf jeden Fall eine ganz große Herausforderung. Und es ist ja auch das, was mich heute vielmehr noch total ärgert. Da wurde ich echt sauer, wenn wir Bewerbungsgespräche führen und Menschen wollen bei uns arbeiten, weil sie gerne in der Branche arbeiten und das cool finden, was wir machen. Und dann sagen die Bewerber von sich aus schon, wenn es um das Lohnthema geht, sagen die von sich aus schon, ja, ich weiß, in der Landwirtschaft verdient man nicht so viel. Also es ist ja schon, wenn Bewerber das zu mir schon sagen, da kriege ich die Vollkrise. Warum dürfen wir in dieser Branche nicht so unsere Dienstleistung verrechnen wie andere, sage ich jetzt mal. Und dafür müssen wir uns einsetzen. Das ist ja in vielen Branchen so. Zu Corona-Zeit war das ja die Krankenschwestern, da sind wir alle auf dem Balkon gestanden und haben geklatscht. Das nützt mal kurzfristig, ist das schön, aber letztendlich müssen diese Berufe, die so einen Mehrwert bringen in die Gesellschaft, die müssen einfach besser bezahlt werden. Und da haben wir halt eine Diskrepanz. Je weniger Mehrwert für die Gesamtgesellschaft, je weniger ethisch gut, moralisches Gutes Angebot, dass die Menschen ihren Beruf machen, je höher ist der Lohn, den sie bekommen. Weil das ist ja dann eine Kompensationsprämie für das, dass du irgendwas machst, was eigentlich gar nicht so wichtig ist, nur Geld bringt. Und damit du das aushältst, bekommst du einen guten Lohn. Und als Krankenschwester hast du ja deine Erfüllung, weil du lebst ja deinen Traum, für andere Menschen was Gutes zu tun. Und dann kannst du auch mit weniger Lohn
Ja,
klarkommen. Und
ja.
das ist bei uns in der Landwirtschaft und in der Pferdebranche genau das Gleiche. Und da müssen wir auf jeden Fall hart dran arbeiten. Und das fängt natürlich bei uns selber an, sich selber als Unternehmer zu bezeichnen. Und im Freundeskreis wurde ich früher gefragt, was machst du beruflich? Ja, ich bin Landwirt. Dann später, als ich dann schon Mitarbeiter hatte mit meinem Bruder zusammen, sagte ich dann schon mal, ich bin selbstständig.
Ja,
Ist ja auch schon mal nicht schlecht, gell?
geht schon weiter.
Geht schon weiter. Aber dann mal sage, hey, ich bin Unternehmer. Wir wollen ja auch, wir sind ja bescheiden, wir wollen ja nicht angeben, wir wollen ja nicht prahlen, und so weiter. Und da mal den Schritt überhaupt zu schaffen, sich selber in Freundeskreis, im Bekanntenkreis Unternehmer zu nennen, ist der erste Grundsatz. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, noch ganz kurz der Unterschied zwischen Landwirtschaft und Reiterszene oder Pferdeszene, eine ganz wichtige Chance für deine Zielgruppe, für Reitstallbetreiber ist, was ich meine, wo sie Vorteile haben gegenüber der Landwirtschaft, ist, die Landwirtschaft hat einfach von der Struktur her schon Herausforderungen, ihre Produkte zu vermarkten. Da braucht es nochmal oft, es gibt ja auch viele Hofläden und so weiter, aber ich glaube, die ganze Landwirtschaft, alle Landwirte können ihre Produkte nicht unbedingt direkt selber an der Endkunde vermarkten. Es braucht verarbeitende Industrien, es braucht Handelsunternehmen und so weiter. Und das müssen sich Reitstallbetreiber bewusst machen. Sie agieren an einem freien Markt. Sie selber können über ihre Dienstleistungen, über ihre Preise bestimmen. Ein Milchviehbetrieb, der eine Liefervereinbarung hat, an einem Milchwerk, ja, der bekommt jeden Monat vom Milchwerk eine Abrechnung und die bestimmen am Schluss den Auszahlungspreis.
Ganz genau,
Und das
ja.
ist eine Riesenchance für die Pferdeszene oder für die Reitstallbetreiber, das zu erkennen, hey, nicht jammern, weil alles so schwierig ist, sondern wir haben einen freien Markt, der ist nicht durch Subventionen reguliert. Da ist nichts, da ist auch nichts mit Exportmärkte verbunden oder irgendwas. Die sind total in ihrer Handlung und ihrer Entscheidung frei. Und das ist so cool.
Ja, und die
Und das,
Konkurrenz ist so gering. Die ist
ja.
verhältnismäßig so gering, ja. In so einem Land wie Deutschland ist die so gering. Die Fläche wird immer geringer, ne? Immer weniger Grünfläche. Die Leute wollen Pferde haben. Die wollen diesen zu Ausgleich zu ihrem industrialisierten und technisierten Leben, sage ich jetzt mal. Und da ist so eine große Nachfrage für Reitunterricht und auch für Pferdebesitzer sein. Und das Angebot wird ja auch immer geringer, weil immer mehr aufgeben, immer mehr Pferdebetriebe sagen, wir machen keinen Reitunterricht mehr oder der ein oder andere Pensionsstall ist schon pleite, ja. Und da muss man ja ganz ehrlich sagen, das Angebot wird immer geringer und das Angebot an guten Dienstleistern, das ist ja noch geringer. Da kommt's ja, da geht's ja weiter, ne? Wie viele erzählen mir im Münchner Raum, gibt es ein Dutzend Bauern, die einfach eine Scheune aufgemacht haben, Boxen rein, die sich um nichts kümmern, aber fast 1000 Euro nehmen. Und genau da sich abzuheben und zu sagen, hier, wir bieten dir diese Qualität, du kriegst, was du willst für artgerechte Pferdehaltung mit einem tollen Einstreuprodukt zum Beispiel. Das ist, wie du es schon sagst, das ist so eine Chance, aber man muss sie erkennen.
Aber das nochmal wollte ich abschließend noch reinbringen, dass das eine riesige Chance ist und wer möchte, darf diese Chance wahrnehmen.
Auf jeden Fall. Martin, wir haben hoffnungslos überzogen. Das ist, glaube ich, die längste Podcast-Folge, die ich bis jetzt gemacht habe. Aber ich glaube, sie war auch super, super spannend. Und ich danke dir auch für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit, für diesen Einblick mal aus der anderen Perspektive. Ist ja im Prinzip ein Händler-Einblick, kann man sagen, ne? Das ist ja was anderes als jetzt. Ich habe ja sehr viele, ich sag mal, eher Betroffene im Sinne von, ja, die dasselbe machen wie ich bis jetzt hier gehabt. Also ich danke dir auch für die Möglichkeit, mit dir dieses Gespräch hier geführt zu haben. Ich denke, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen weiter in Kontakt bleiben und zusammenarbeiten. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich werde auch unter dieser Podcast-Folge natürlich eure Webseite verlinken, damit die Leute direkt die Anfragen stellen können, wenn sie Interesse haben. Und ansonsten, glaube ich, können wir uns für heute erstmal nur verabschieden, denke ich.
Ja, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Tag und den Zuhörern viel Spaß bei der Folge anhören.
Alles klar. Mach's gut,
Gut.
Martin. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war's für heute mit Reitstyle Revolution. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann verpasse auf gar keinen Fall die nächste, indem du jetzt den Podcast abonnierst und lass doch auch gerne eine Bewertung da. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.